Die Währung der Zukunft ist Aufmerksamkeit. Wer nicht sichtbar ist, fällt nicht auf, hat kein Geschäft, hat keine Mitarbeiter, hat vielleicht als Unternehmer auch keine Zukunft. Heute in Erfolgsgeschichten geht es um das Thema Online-Marketing und die Tendenzen. Was hat sich am Markt verändert? Wie geht man am besten vor? Von welchen Erfahrungswerten kann man profitieren? Und da ich das alles nicht weiß, habe ich einen Experten eingeladen. Maximilian Göhler, ich begrüße Sie hier als Gast in meiner Sendung und aber auch als Experte, um das Thema einfach mal für die ganzen Zuschauer einfach mal so aufzubereiten, dass jeder was mitnehmen kann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Jetzt ist so, Online-Marketing, ich habe schon verraten, ist Ihre Expertise. Was würden Sie sagen, ist so im Prinzip einfach das, was Online-Marketing so essentiell macht und, naja, ich sag mal, unentbehrlich für jedes Unternehmen?
Ich sage immer schön, ohne Marketing ist alles nichts, weil am Ende des Tages lassen sich viele unternehmerische Probleme einfach mit der ausreichenden Sichtbarkeit lösen. Ganz egal, ob es Kundengewinnung ist, Mitarbeitergewinnung und der Aspekt, dass jeder auch heutzutage online ist, tragen ja dazu bei, dass ich alle Bereiche online eben abbilden kann und auch so sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, Lieferanten etc. online abholen kann, sichtbar machen kann für mein Unternehmen, Sichtbarkeit herstellen kann und damit natürlich Aufmerksamkeit bekomme in den Zielgruppen, die ich gerne erreichen möchte.
Okay, sagen Sie, Sie sind der Experte für Online-Marketing, aber was genau umfasst das? Geht es nur um Paid Ads und die ganzen Sachen, die damit zusammenhängen? Oder würden Sie auch sagen, Sie sind auch der richtige Stratege, um Social-Media-Kampagnen aufzusetzen und organisch in Sichtbarkeit zu kommen?
Vollkommen richtig. Online-Marketing ist ein riesiges Thema, wo man ganz viele Themen reinpacken kann. Ich komme aus dem Paid-Ads-Bereich, wo es also darum geht, wirklich mit einem Werbebudget Reichweite einzukaufen auf den unterschiedlichen Plattformen und dann natürlich unterschiedliche Ziele zu bedienen, sei es Lead-Generierung für Neukundenanfragen für Mitarbeiter oder aber auch allgemein Reichweite für Unternehmen herzustellen, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
Jetzt heißt es ja seit vielen Jahren, Content is King. Und bei bezahlter Werbung ist ja der Content teilweise gar nicht so ganz relevant. Da geht es ja einfach nur darum, Targetierung muss passen, dann haue ich ein paar Visuals raus. Vielleicht nehme ich auch ein Video, um einfach ein bisschen über Animation zu punkten. Und dann wird sich schon irgendeiner für meinen Lead-Magneten registrieren, für mein Webinar anmelden oder sonst irgendwas anderes machen. Inwieweit, ich sag mal, gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Wie weit kann man sagen, nee, Content ist weiterhin wichtig oder aber auch nicht wichtig, weil bezahlte Werbung viel schneller zum Ziel führt? Was würden Sie da in so einem gesamtheitlichen Ansatz empfehlen, wenn jemand sagt, ich würde gerne digital erfolgreicher werden?
Ich glaube, was viel ausschlaggebender ist, was viel wichtiger ist, ist nicht die Frage, welche Plattform, welches Tool ich gerade nutze, sondern es gibt ja bestimmte verkaufspsychologische Aspekte. Und die sind seit 5000 Jahren Menschheitsgeschichte gleich gewesen. Also die Fragestellung, wie schaffe ich es eigentlich, einen Menschen zu überzeugen, dass er mich gut findet, dass ich ihm zuhören möchte, dass ich authentisch, empathisch wirke und dann im nächsten Schritt ein Produkt zu platzieren oder ein Angebot zu platzieren. Das, glaube ich, ist seit vielen Jahren gleich geblieben und wird auch in den nächsten Jahren gleich bleiben. Das, was anders wird, werden Plattformen sein, werden Tools sein, gerade jetzt auch mit den ganzen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bieten, dass man auch viel Content automatisiert erstellen kann, Bilder, Videomaterial bearbeiten kann etc. Das wird sich verändern, aber die grundlegende psychologische Verhaltensweisen, die werden gleich bleiben.
Ist künstliche Intelligenz auch ein Weg für Trottel, erfolgreicher zu werden? Oder ist künstliche Intelligenz nur ein Mechanismus, um erfolgreiche Leute in die Lage zu versetzen, effizienter, noch erfolgreicher zu werden?
Also ich glaube, wenn man das mal so vereinfacht gesagt nichts kann, wird es dadurch auch nicht besser werden.
Aber man kann es digitalisieren.
Ob man dann weiter ist, weiß ich auch nicht. Ich würde es eher bezweifeln. Ich glaube, die ohnehin schon erfolgreich sind, die verstanden haben, wie Marketing, wie Vertrieb funktioniert und das dann hebeln mit künstlicher Intelligenz, dass sie besseren Content in kürzerer Zeit effizienter erstellen können, wird die jetzt ohnehin schon erfolgreich sind, noch erfolgreicher machen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Marketing und Vertrieb können. Da gibt es ja so ein altes Schwertfechten zwischen den zwei Abteilungen. Jede Abteilung behauptet für sich, wir sind hier die wichtigere Funktion im Unternehmen. Andere sprechen sich für eine unvermeidbare und essentielle Zusammenarbeit aus. Wie sehen Sie das da im Bereich Online-Marketing?
Ich glaube, wenn man im Vorfeld ein gutes Marketing hat, also eine gute Sichtbarkeit und Leute wirklich anzieht durch das Marketing, was man macht, kann die Vertriebsarbeit hinten raus einfacher werden, weil klassische Fragen, die aufkommen, was macht der Anbieter, wie lange ist der schon am Markt, kann der das überhaupt, haben die Referenzen, haben die Testimonials, haben die gute Bewertung, das alles kann ich mit Marketing ja beantworten, sodass sich viele Einwände, die vielleicht dann im Rahmen einer Geschäftsanbahnung entstehen, da direkt schon eliminieren lassen und die Vertriebsarbeit dann für die Kollegen in der Abteilung nebenan einfacher wird.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen Online-Marketing und spezialisieren sich da auf bezahlte Werbekampagnen und so weiter, dann ist es ja so, ist das eine Entweder-Oder-Funktion zu Content-Marketing oder ist das eine Sowohl-als-auch-Funktion?
es ist eine Sowohl-als-auch-Funktion, weil das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann natürlich auch klassisch Content erstellen, den über Social-Media-Beiträge veröffentlichen, was grundsätzlich nie verkehrt ist. Ja, weil immer wenn ich was in die Welt hinausschicke, wird es gesehen und das ist ja immer gut gesehen zu werden im ersten Schritt. Bezahlte Werbung wird in dem Moment nur relevant, wo ich sie eben, wo ich es einsetzen kann, um die Sichtbarkeit zu hebeln, was auf der einen Seite schneller geht. Der Nachteil dabei ist allerdings, sobald ich aufhöre, Münzen einzuwerfen bei irgendeiner Plattform, hört die Sichtbarkeit auf. Und deswegen ist eine Kombination aus organischem Content, der sowieso weiterhin dann da draußen ist und wenn ich den auch gut aufbereite, habe ich darüber ja auch schon eine gewisse Grundauffindbarkeit, sag ich mal, den ich dann ergänzen kann über bezahlte Werbung.
Ist es so, dass es da auch Wechselwirkungen gibt? Das heißt, wenn ich beispielsweise stark im Content-Bereich bin und mir da eine gewisse Sichtbarkeit aufgebaut habe und da auch durch bestimmte Mechanismen eine starke Expertise über meine Profile kommuniziere, dass dann die Online-Werbung, die ich ja gleich bezahle, einfach hebeln kann, weil Leute sagen, ich wurde durch die Online-Werbung initial auf jemanden aufmerksam, den ich vorher noch nicht kannte. Und durch die ganzen anderen Fundstellen im Internet ist der Eindruck, dass da jemand wirklich was anzubieten hat, über nachhaltige Expertise verfügt, größer. Oder ist es eher so, dass sich das nur die Leute schönreden, die den ganzen Tag irgendwas auf Social Media machen, contentmäßig, und dann einfach sagen, ja gut, das hat schon Vorteile, obwohl man das gar nicht messen kann. Wie ist das so zu verstehen?
Ich denke, das ist ein zutreffender Punkt, weil die Algorithmen zeigen uns ja in Social Media immer nur das, was wir ohnehin schon sehen. Also Interessen, die wir haben und davon eigentlich nur immer mehr. Weshalb wir ja immer in einer Bubble leben, in einer Blase, in der uns immer nur das angezeigt wird, was wir gut finden, wovon wir noch mehr sehen wollen. Über gezieltes Targeting im Bereich der bezahlten Werbeanzeigen kann ich aber auch Leute erreichen, mit denen ich vorher noch nicht in Kontakt war, die dann auf mich aufmerksam werden und ich hole die so eben in meine Welt hinein.
Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte neben bezahlter Werbung, die man ja auf verschiedenen Portalen mit verschiedenen Mechanismen schalten kann, möchte er beispielsweise auch einfach Sichtbarkeit und Expertise über eine Content-Strategie promoten. Welches Portal würden Sie dann jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt grundsätzlich als geeignet einstufen und welches vielleicht als weniger geeignet?
Das lässt sich im ersten Moment gar nicht so einfach beantworten, weil die Frage ist einerseits, welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Und es macht durchaus auch Sinn, auf mehreren Plattformen aktiv zu sein, um unterschiedliche Aspekte zu zeigen, sag ich mal. Es gibt ja Plattformen wie LinkedIn beispielsweise, die einen sehr starken Business-Kontext haben, wo ich natürlich auch dann mein Unternehmen, meine berufliche Tätigkeit zeigen kann. Es gibt ja aber auch wiederum Plattformen oder auch Menschen, die dann auch mal auf anderen Plattformen gucken, was macht das Unternehmen oder die Person auf anderen Plattformen, wo ich wiederum auch andere Inhalte zeigen kann. Beispielsweise nutze ich zum Beispiel auch Instagram, um mal einen Einblick so in das tägliche Geschehen zu geben. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wo vielleicht auch mal die ein oder anderen persönlicheren oder vielleicht auch privateren Einblicke folgen, die jetzt auf einer eher sehr businesslastigen Plattform nicht ganz zielgerichtet werden.
Okay, glauben Sie, dass es heutzutage wichtig ist, auf allen Plattformen vertreten zu sein? Oder sollte man vielleicht in bestimmten Berufen auf OnlyFans verzichten?
Die Frage nach OnlyFans kommt halt aufs Geschäftsmodell an. Ansonsten, was eher Sinn macht, lieber weniger machen und dafür richtig, anstatt alles und dann irgendwie nur so halbherzig. Weil das ist ja auch, der erste Eindruck zählt ja auch online, auch digital. Und wenn ich dann auf eine Instagram-Seite stoße oder Facebook-Seite oder ähnliches, wo der letzte Post vor 3 Jahren war, wirkt das halt immer so wie, ja, da hat man mal versucht, was zu machen, hat es aber dann nicht durchgezogen. Und das lässt sein Unternehmen dann tatsächlich eher immer schlechter dastehen. Und dann würde ich es lieber weglassen und dann lieber nur 1 oder 2 Plattformen machen, die aber richtig und dann lieber darauf fokussieren.
Das ist ja zum Beispiel die Strategie, die ich selber verfolge. Ich habe ja auf LinkedIn eine sehr hohe Aktivität. Ich bin jeden Tag auf der Plattform aktiv. Ich poste jeden Tag irgendwas, gebe Einblicke in so das, was ich tagtäglich mache und schaffe damit einfach Transparenz, weil ich einfach glaube, man kann immer behaupten, dass man voll die Expertise in bestimmten Bereichen hat, aber nichts ist wirkungsvoller, als das sichtbar zu machen. Und wenn ich da einfach eine Plattform habe, die stark frequentiert wird von mir als Content-Anbieter und dann auch von den entsprechenden Zuschauern, habe ich mehr davon, als wenn ich auf allen Plattformen mal einen Post mache, weil ich glaube, ein schlechtes Profil im Netz ist tatsächlich eher verkaufsschädigend. Das geht ja in die gleiche Richtung.
Absolut, ja.
Und ich glaube, wenn ich auf schlechte Profile mit Werbung noch mehr Eyeballs, wie es in Amerika heißt, draufbringe, dann verschlechtere ich meine Situation noch zusätzlich. Von daher glaube ich, muss man vielleicht auch eine gewisse Reihenfolge einhalten, wenn man im Online-Marketing-Game erfolgreich werden will, ne? Weil es ist für viele verlockend, dass sie durch den Einwurf von Münzen sehr kurzfristig eine gewisse Reichweite aufbauen können. Wenn ich dann aber die Zielkontrolle verliere, weil ich ja nicht verhindern kann, dass jemand auf eigene Recherche dann geht und schlechte Instagram, schlechte LinkedIn, schlechte Facebook, schlechte Twitter und sonstige Profile findet, dann tue ich mir ja keinen Gefallen. Das heißt, wenn Sie jetzt so Online-Kampagnen beraten oder so, wie kann ich mir das vorstellen? Sagen Sie einfach kein Problem, wie viel Werbebudget, welche Zielgruppe und dann Vollgas? Oder wird da erstmal so eine kleine Analyse gemacht, um erstmal zu gucken, bevor wir die Leute auf uns aufmerksam machen, lass uns erstmal gucken, ob wir was Schickes angezogen haben, so sinngemäß.
Vollkommen richtig. Der erste Schritt ist immer eine Analyse der Ist-Situation. Also was hat man schon mal gemacht? Was an Profilen gibt es? Welche Strategie ist da bisher verfolgt worden? Weil, und das kann ja auch sein, dass das bisher sehr gut läuft und erfolgreich ist, was da läuft, weil dann muss man es nicht verändern oder anpassen. In der Regel ist es aber so, dass zwei andere Fälle der Fall sind. Erstens, dass entweder noch gar keine digitale Sichtbarkeit da ist und dass man da wirklich ganz am Anfang steht in den Unternehmen, die ich dann betreue und berate. Oder aber, dass man in der Vergangenheit etwas gemacht hat, was eben nicht so erfolgsversprechend war, wie man es sich anfänglich mal versprochen hat, sodass man dann eben schauen kann, woran hat es gelegen, dass die Ergebnisse so nicht eingetroffen sind. Nach dieser Analyse kommen wir ja zu irgendwelchen Ergebnissen oder Erkenntnissen, die wir daraus ziehen. Und dann geht es darum zu fragen, was ist eigentlich das Ziel? Was erwünscht man sich mit einer zusätzlichen Sichtbarkeit? Und da gibt es momentan zwei Ansatzpunkte. Entweder, dass man natürlich mehr Reichweite haben möchte, um potenzielle neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Oder aber natürlich auch in Zeiten des Fachkräftemangels, dass man neue Mitarbeiter gewinnen möchte. Und das hat mit Sichtbarkeit zu tun. Die Wege allerdings, Leute dann auch zu motivieren, sich zu melden bei Unternehmen, dass sie entweder dort was bestellen oder sich bewerben, sind leicht andere. Und entsprechend dahingehend muss man natürlich diese Kampagnen, die man dann auch aufbaut, anpassen. Und dann geht es eben darum zu überlegen, welche Plattform wähle ich, wie wähle ich die Ansprache aus, welche Videos brauche ich dann, welche Botschaft muss ich mal draußen schicken. Und ganz am Ende geht es dann tatsächlich um das, was man Funnel nennt oder Landing Pages, was ich also dann nach außen hin zeige, damit Leute eine Interaktionsmöglichkeit haben.
Aber wie stellen Sie denn überhaupt sicher, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin, die Sie jetzt beauftragt und dann jetzt meinetwegen Texte schreibt, die mit bezahlter Werbung multipliziert werden, was Sichtbarkeit angeht, oder Videos kreiert, die dann halt rausgedrückt werden, um möglichst viele Leute zu erreichen, die richtigen Kernbotschaften enthält? Wo kommt denn die Information her? Weil wenn die Unternehmerin, der Unternehmer wüsste, wie es geht, bräuchte der sie nicht. Wenn Sie wüssten, wie es geht, hätten Sie vielleicht die gleiche Firma. Also wie kommen Sie zu dieser Lösung? Wie finden Sie die Zielgruppenansprache raus, wenn Sie ja branchenübergreifend mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten?
Ja. Zwei Möglichkeiten. Erstens, viel lässt sich auch schon im Gespräch mit dem jeweiligen Unternehmer oder der Unternehmerin herausfinden. Weil die haben natürlich tagtäglich Kontakt mit ihrer Zielgruppe. Die wissen, welche Fragen sie auf täglicher Basis beantworten, weil es bestimmte Themen oder bestimmte Fragestellungen gibt, die immer wieder kommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch online schöne Möglichkeiten herauszufinden, womit sich Leute beschäftigen, welche Fragen sie stellen, welche Bedenken sie haben. Und das kann man alles online recherchieren und daraus dann eben eine Art Kundenavatar entwerfen, wo man genau weiß, welche Wünsche hat er, welche Herausforderungen hat er, um darauf aufbauend eben eine Ansprache zu entwickeln und dazu passend Texte, Bilder, Videos und Botschaften zu entwickeln.
Sind Sie eher der externe Dienstleister, der ein bestehendes Unternehmen von außen unterstützt, oder sind Sie eher das interne Tool, was im Prinzip einfach auch also der Dienstleister, der darauf abzielt, auch intern Kompetenz aufzubauen, dass Sie das irgendwann alleine können?
Im Idealfall beides. Häufig ist es so, dass wir als externer Dienstleister reinkommen. Ich glaube aber, und auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht eine schädliche Aussage im ersten Moment mir gegenüber ist, glaube ich aber, ist es falsch, Marketing komplett extern an einen Dienstleister abzugeben, nach dem Motto, ich überweise dem einfach monatlich Geld und dann wird das irgendwie schon laufen, weil ich einfach glaube, dass Marketing so eine strategisch wichtige Fragestellung ist, dass man das nicht komplett von einer externen Agentur oder einem externen Dienstleister abhängig machen sollte. Und deswegen ist es häufig so, dass wir extern reingehen und wenn es dann sehr, sehr gut läuft, dass wir dann auch anfangen, Mitarbeiter in dem Unternehmen fit zu machen, dass sie zumindest ein gewisses Grundverständnis dafür haben, was wir da machen, um das auch selber ein Stück weit beurteilen zu können, um auch langfristig hinten raus erfolgreich zu sein. Dass sich also die Rolle des Dienstleisters, des externen Dienstleisters mit der Zeit verändert, wo man es am Anfang komplett extern macht, hinzu, dass es mehr zu einem, ja, ich sag mal so eine Art Coaching-Format wird, wo man auch mit Mitarbeitern im Unternehmen dann, die man befähigt, gemeinsam dieses Projekt fortführt.
Ich glaube, das ist nicht schädlich, die Aussage, sondern die ist einfach ein Zeichen von Professionalität, weil ich glaube, viele Unternehmer, die im Mittelstand eine Firma haben, die sind häufig keine Marketing- oder Verkaufsgenies. Die haben aus irgendeiner fachlichen Expertise heraus entschieden, eine Firma zu gründen, um irgendein Problem am Markt zu lösen. Und weil sie selber voller Begeisterung damit sozusagen durchs Land gezogen sind, haben sie mit dem Feuer ihrer vorhandenen Begeisterung ohne Strategie, ohne verkäuferische Skills, ohne psychologische Formulierung es geschafft, Menschen anzustecken, die dann gesagt haben, will ich auch, kann ich das von dir haben? Und dann ist daraus ein Business entstanden. Und wenn die Nachfrage schnell wächst, entsteht der Bedarf, mehr Mitarbeiter an Bord zu holen, die dann im Prinzip das Rad am Laufen halten. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo das persönliche Empfehlungsnetzwerk des Unternehmers nicht mehr ausreicht, um die neuen Aufträge zu generieren. Und dann entsteht ein riesiges Problem, weil dann habe ich jemanden, der führt eine Firma und der hat keine verkäuferischen Skills, der kann da nicht schneller auf Neukunden warten. Das ist keine Strategie, sondern der muss irgendwas dafür tun. Und dann geht er aber hin und sagt, anstatt sich im Bereich Marketing und Verkauf fit zu machen, ich kaufe mich frei, suche mir eine Agentur, die mir suggeriert, sie kann das Problem für mich lösen, überweise einen Betrag und ich habe manchmal das Gefühl, je höher der Betrag ist, desto höher ist die Hoffnung, dass die einem dieses Problem lösen und je größer ist der Irrtum. Weil ich dann natürlich im Prinzip mein ganzes Branchen-Know-how, meine Fachexpertise über meine eigenen Produkte, Dienstleistungen und Mehrwerte und so weiter einfach in die Hände von irgendjemandem gebe, der macht vorher ein anderes Projekt in einer ganz anderen Branche, der macht nachher ein Projekt in einer anderen Branche und der rechnet mental auch nur in monatlichen Beiträgen und denkt sich, wenn ich den Kunden nicht dauerhaft glücklich mache, suche ich mir halt einen anderen. Wohingegen die eine Firma dann ja vielleicht dann irgendwann mal auch Insolvenz anmelden muss, weil keine neuen Aufträge reinkommen. Von daher finde ich, ist es, glaube ich, der genau richtige Ansatz, dass man im Vorfeld suggeriert, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, es muss unser gemeinsames Ziel sein, die Expertise in deinem Unternehmen zu verankern. Und dafür müssen wir starten und meinetwegen mit einer Marktrecherche, um einfach mal das Suchvolumen und das Suchverhalten der potenziellen Zielgruppe zu ermitteln, dann die richtige Ansprache zu definieren und dann entsprechend über genug Traffic auch einfach genug Geld einzuspielen, sodass die Leistungen mitbezahlt werden. Also von daher, ich finde, das ist nicht eine schädliche Aussage, sondern ich glaube, daran kann der eine oder andere schon festmachen, ob er einen guten Dienstleister gefunden hat oder nicht. Weil tatsächlich habe ich das Gefühl, und da mag ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet sein, ich habe das Gefühl, jeder, der heute 20 ist, hat entweder eine Online-Marketing-Agentur oder eine Real-Agentur. Und ich habe das Gefühl, jeder von denen hat auch das Bedürfnis, mich anzuschreiben und mir seine Leistungen anzubieten. Das geht vielleicht anderen ganz genauso. Aber deshalb glaube ich, da muss man sich schon abheben. Und das scheint ja hier erkennbar die Strategie zu sein, um einfach von vornherein zu sagen, ich mache nicht alles, aber was ich mache, mache ich richtig. Oder habe ich das vielleicht falsch wahrgenommen?
Vollkommen richtig, ja.
Okay. So, jetzt ist es ja so, Sie haben eben selber davon angefangen, dass es Geschäftsmodelle gibt, die seit 5000 Jahren unverändert funktionieren. Ich bin damals in Jugendjahren großer Fan von den Fantastischen Vier gewesen. Die haben schon gesagt, mit Sex verkaufst du alles, weil Sex verkauft sich sowieso. Aber ich denke, das meinen sie nicht, auch wenn das heute im Internet immer noch gut läuft. Ich glaube, es geht einfach darum, dass es Trends gibt. Und da gab es jetzt in der Vergangenheit den Trend, Recruiting hat plötzlich jeder gemacht, dann Neukundenakquise hat jeder gemacht, dann irgendwie Skalierung hat jeder gemacht. Und irgendwie ist es jetzt schon wieder so, dass sich da so ein paar Themen abzeichnen, auf die sich wieder alle stürzen. Was ist im Moment so der neueste Scheiß, wenn wir es mal so formulieren möchten im Internet?
Ja, tatsächlich, was der neueste Scheiß ist, um das wörtlich aufzunehmen, interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich glaube, hier machen wir das Interview dann ab. Nein, Spaß, weiter. Ich glaube, aufgrund einfach der wirtschaftlichen Situation, wie wir sie gerade erleben und auch vieler vielleicht sehr negative Einflussfaktoren, wird das Thema Neukundengewinnung in den nächsten Monaten und Jahren wieder eine gewisse Relevanz kriegen. Natürlich geht es weiter in Unternehmen, für die auch das Thema Recruiting eine Rolle spielt, aber das ist natürlich immer erst nachgelagert, weil nur wenn ich ausreichend Cashflow auch generiere und Kunden da habe, kann ich natürlich auch Leute einstellen. Deswegen glaube ich, das wird relevant werden. Und
da muss ich gerade lachen, weil das finde ich eine interessante Schlussfolgerung, weil das ist der gleiche Gedankengang, den ich teile. Ja. Bring erstmal deinen Vertrieb auf Flughöhe, damit du regelmäßig Geld generierst, weil dann kannst du auch gute Gehälter bezahlen. Dann hast du auch das Fachkräfteproblem gelöst. Aber gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die in einem hohen fachlichen Expertisenbereich aufgestellt sind, dann sagen die, wir machen Vertrieb, sobald wir genug Leute haben. Wir müssen erstmal die Infrastruktur schaffen. Und dann habe ich immer das Gefühl, naja gut, also das scheint ja nicht zu funktionieren, weil diese Leute, mit denen man spricht, machen das seit 7, seit 10, seit 17, seit 27 Jahren und sind immer noch auf der Suche nach Mitarbeitern und wollen dann eines Tages in das Vertriebsgame einsteigen. Aber Sie sind ja jetzt einer, der sagen, nee, das ist andersrum deutlich sinnvoller und das teile ich.
Ich teile sogar auch ein Stück weit die amerikanische Mentalität. Erstmal was verkaufen und sich dann Gedanken machen, wie man das Fulfillment macht. Da sollte man natürlich einen gewissen Qualitätsstandard hinten dranhängen, dass man einen Kunden auch zufriedenstellen kann. Aber ich finde, Probleme sollte man erstmal in der Reihenfolge lösen, in der sie auftauchen. Und deswegen erstmal verkaufen und dann schauen, dass ich auch das Fulfillment gut hinkriege. Weil andersrum.
Aber spätestens an dieser Stelle wird der ein oder andere im deutschsprachigen Raum jetzt denken, ich kann hier nicht weiter zuhören, weil das einfach konträr zu allem ist, wovon man bisher überzeugt ist. Ich glaube aber, und in dem Buch Die 4-Stunden-Woche wird das ganz gut rübergebracht, der hat ja auch im Prinzip jede Menge Produkte einfach gelauncht und hat einfach gesagt, ich habe einfach mal Leuten die Chance gegeben, sich auf der Warteliste zu registrieren, ohne dass ich das Produkt überhaupt hatte. Und wenn es dann nachher keiner gekauft hätte, dann hätte ich im Prinzip es nie produzieren müssen. Und wenn ich nachher 6 Leuten einfach den Kaufpreis zurückerstatten muss, weil ich es nicht herstellen möchte, ist es auch in Ordnung. Aber so vermeide ich natürlich Fehlentwicklungen, weil der Deutsche hat ja eher den Ansatz, ich baue erst eine perfekte Lösung, prüfe dann, ob es einen Markt dafür gibt. Und inzwischen ist der Markt schon gar nicht mehr da. Auch wenn die Idee gut war, hat die Entwicklung viel zu lange gedauert. Und daher glaube ich, ist das durchaus richtig. Und gerade mit Targetierung kann ich ja auch so eine, ich nenne das mal, spontane Idee sehr schnell einfach mal auf Validität prüfen, ne?
Genau so ist es. Und auch ich habe in der Vergangenheit Online-Kurse verkauft, bevor sie produziert waren, bevor sie fertig waren, um genau das einfach mal zu testen. Kaufen Leute das? Und wenn es eben nicht der Fall ist, wenn es vorbei am Markt war, sich für das Thema niemand interessiert, dann muss ich es ja auch nicht produzieren hinten raus und kann es dann, wie Sie gesagt haben, genauso handhaben, dass man den Leuten einfach dann den Kaufpreis zurückgibt.
Wenn jetzt einer starten möchte also jetzt beispielsweise sein Spiel da einfach mal aufs Internet übertragen, wegkommen von diesem ganzen Empfehlungsbusiness hin zu planbarer, ich sag mal, Lead-Generierung oder vielleicht auch Recruiting oder so. Wie viel Geld muss man so in die Hand nehmen, um so eine Kampagne auf die Spur zu bringen? Weil ich höre manchmal, ja, wir haben da 300 Euro jeden Monat, dann denke ich, das kannst du auch lassen, da kannst du auch einfach irgendwelche Flyer verschicken oder sonst was. Der Hebel ist zu gering. Abhängig vielleicht vom Geschäftsmodell, aber trotzdem. Das heißt, was ist denn mal so eine Kerngröße? Was muss man ausgeben, um einfach beim Online-Marketing auch mal ja, Ergebnisse zu sehen? Auch vielleicht schlechte, was einfach nur hilft, der Kurs stimmt nicht, aber es ist ja billiger, Geld zu verbrennen, als erst die Firma komplett auszurichten und hinterher festzustellen, da haben wir auf ein falsches Pferd gesetzt und brauchen jetzt 24 Monate, um den Kurs zu korrigieren.
Die wahre Antwort ist, es kommt drauf an. Worauf? Also wir müssen unterscheiden. In Recruiting-Projekten als Beispiel ist ein Budget von 500 Euro monatlich komplett ausreichend. Warum? Weil wir in der Regel ein sehr geografisch eingegrenztes Gebiet targetieren, weil zur Arbeit will man in der Regel morgens nicht mehr als 30, vielleicht 40 Kilometer fahren. Das heißt, man targetiert im Umkreis von einem Unternehmen, Geotargeting nennt sich das dann, im Umkreis von 30, 40 Kilometer. Das ist relativ überschaubar, je nach Einzugsgebiet natürlich kann es ein bisschen größer sein, wo aber in der Regel 400 bis 500 Euro im Monat vollkommen ausreichend sind. Dann in anderen Projekten, wo es dann um die Lead-Generierung geht, für Kundengewinnung beispielsweise, kann es aber natürlich auch viel mehr sein. Einfaches Sprichwort, je mehr, umso besser, weil dann hat man mehr Budget, kann mehr Kampagnen ausprobieren und testen. Da sollte man allerdings schon mal so einen 4-stelligen Betrag im Monat rechnen, der jetzt auch vielleicht nicht nur bei 1.000 Euro liegen sollte, sondern vielleicht auch eher so im mittleren Bereich.
Okay. Ja. Wenn wir schon über Investitionen sprechen, das wäre so meine abschließende Frage. Diejenigen, die jetzt vielleicht dann ein bisschen Recherche anstellen, die werden feststellen, sie sind ja jetzt nicht schon seit 50 Jahren auf diesem Planet. Wie alt sind sie aktuell?
30.
30. Für jemand, der 30 ist, finde ich, ist das eine sehr hohe Substanz. Da ist sehr viel unternehmerische Erfahrung sozusagen hörbar. Da ist im Endeffekt einfach erkennbar, dass sie das jetzt nicht gestern angefangen haben, sondern da auch schon das eine oder andere Projekt erfolgreich umgesetzt haben und so weiter. Aber da kommt man ja in so jungen Jahren auch nicht alleine auf so ein Level. Das heißt, wenn es jetzt um Investitionen geht, was ist grundsätzlich auch ein sinnvoller Invest, um einfach auch unternehmerisch voranzukommen?
Aufs Online-Marketing oder?
Ja, allgemein, wenn man einfach unternehmerisch vorankommen will. Weil ich glaube, es ist einfach so komplex, wenn man überlegt, was man heute als Unternehmer, Unternehmerin alles für Herausforderungen stemmen muss. Da ist Online-Marketing das Fall, da ist das Digitalisierungsthema das Fall, da ist das Thema Fachkräfteakquise der Fall, da ist das Thema Professionalisierung von Vertrieb und Marketing der Fall. Da habe ich vielleicht das Thema, dass ich intern Prozessoptimierungen und Prozessentwicklungen und so weiter stemmen muss. Ich glaube nicht, dass man das alleine kann. Ja. Und ich glaube einfach, dass viele einfach weit unterhalb ihres Potenzials bleiben, weil sie selbst so Dinge wie Online-Marketing, den kann ich ja gerade selber, brauche ich ja nur ein bisschen klicken, eine Anzeige ist ruckzuck online. Aber online und funktioniert online ist ja doch nochmal eine völlig unterschiedliche Erfahrung. Das heißt, was würden Sie Leuten empfehlen, wenn die jetzt einfach sagen, ich will mein Unternehmen massiv voranbringen?
Ich glaube, niemand wird alleine erfolgreich. Deswegen lohnt es sich immer zu schauen, wie kann ich mich weiterbilden. Und ich mache das Ganze jetzt hauptberuflich seit 2019. Das heißt, wir sprechen jetzt hier von über 5 Jahren. Und ich habe in diesen 5 Jahren allein nur in eigene Weiterbildung sicherlich einen 6-stelligen Betrag investiert, wo ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob die 1 vorne steht, ehrlich gesagt. Weil ich mir immer überlegt habe, welche Seminare kann ich besuchen, was ist gerade mein Engpass und was, welche Fähigkeiten brauche ich jetzt oder wo kann ich mich weiterentwickeln, um diese Herausforderung zu lösen. Und man darf hier auch nicht vergessen, jedes Unternehmen ist ja immer ein Spiegelbild der Persönlichkeit, was auch wieder im Umkehrschluss heißt, ein Unternehmen kann immer nur so weit sein wie die Persönlichkeit des Unternehmers. Und deswegen glaube ich, ist es essentiell, auch immer an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und nicht nur an einzelnen Skills wie jetzt Vertrieb oder Marketing oder ähnliches, um eben erfolgreich zu werden. Und da gibt es natürlich immer Leute, die unternehmerisch weiter sind als man selber. Und ich glaube, da macht es durchaus Sinn, mit denen einfach zu schauen, dass ich mit denen ins Gespräch komme, sei es auf Seminaren, sei es in Mastermind-Gruppen oder ähnliches, um von deren Erfahrungen zu testen. Weil dann muss ich bestimmte Fehler, die jemand anderes schon mal gemacht hat, nicht mehr selber machen und kann von der Erfahrung direkt profitieren, die nutzen und natürlich direkt bei mir selber implementieren und einsetzen.
Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort, weil man darf eine Sache nicht vergessen. Man kann über Online-Marketing Leads generieren und damit potenzielle Kunden anbahnen, also Gespräche herbeiführen. Man kann vielleicht über Recruiting potenziell neue Mitarbeiter gewinnen. Aber wenn die dann offline mal bei dir am Tisch sitzen und du menschlich nicht überzeugst, weil deine Persönlichkeit miserabel ist, weil dein Mindset nicht passt, weil du einfach eher Problembeschreiber als Problemlöser bist, dann hat die ganze Akquise nicht funktioniert. Deshalb glaube ich, ist es eben extrem wichtig, dass man hier so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, wo man einfach sagt, ich muss als Person besser werden, ich muss als Business besser werden und wenn ich richtig gut bin, dann kann ich auch sichtbar werden. Erst sichtbar zu werden, bevor ich alles andere mal so ein bisschen auf Spur gebracht habe, ist vielleicht auch negativ, weil dann habe ich eventuell sehr früh sehr viele potenzielle Geschäftspartner auf den verschiedenen Ebenen generiert, die danach nie wieder ein zweites Gespräch haben wollen. Von daher glaube ich, bei all der Faszination, die Online-Marketing und die Möglichkeiten des Online-Marketings heute auslösen, muss man sich eben einen guten Berater suchen, der das Ganze auch mal so ein bisschen weiterdenkt und der vielleicht dann auch so eine Art Prioritätenliste hilft auszuarbeiten, um einfach festzulegen, was ist jetzt im Hier und Heute die nächste sinnvolle Maßnahme, um nicht sozusagen den Erfolg nach hinten raus für einen kurzfristigen Gewinn aufs Spiel zu setzen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es war wieder mal ein wahnsinnig spannendes Format hier heute. Erfolgsgeschichten heißt nicht ohne Grund Erfolgsgeschichten, nee, weil wir Leute einladen, die wirklich auch was bewegt haben und andere Menschen bewegen können. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview.
Vielen Dank.